Ich wünsche uns für die Predigt auch nochmal ganz besonders, dass jeder was mitnimmt. Manchmal denkt man, oh, jetzt muss ich das auch noch hinter mich bringen. Ja, das müsst ihr. Aber vielleicht ist eben auch was Schönes dabei. Ich habe auch was Schönes mitgebracht, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen. Also, ich wünsche euch Gottes Segen, offenes Herz, offene Ohren und natürlich auch offenen Verstand. Das Ding zwischen den Ohren hat auch Gott geschenkt und also dürfen wir es auch beim Glauben an Gott einsetzen, Zweifel auf den Tisch packen und unsere Fragen stellen, die wir auf dem Herzen oder eben im Verstand haben. Gott segne uns alle. Amen. Man kann sein Leben ja selbst gestalten. Jeder von euch kann sagen, das glaube ich nicht, das ist mir wichtig im Leben und darauf setze ich mein Fundament. Ihr kennt ja den üblichen Ablauf im Leben, ne? Karriere machen, Schule, Ausbildung, Studium, Karriere machen, am besten Haus, Wohnung, selbst besitzen und einfach ein gutes Leben führen. Aber war es das? Soll es das gewesen sein? Ist das alles oder gibt es mehr? Ihr habt ja eben schon den Bibelbericht gehört von Paulus und Silas. Glaubt nicht, dass das irgendwie selbstgeschriebene Märchen sind, sondern das hat Lukas geschrieben, der war selber Mediziner, war Arzt und hat immer selber gesagt, er hat genau recherchiert, war manchmal mit dabei, manchmal hat er das nur gehört, aber was er da aufgeschrieben hat mit Paulus und Silas im Gefängnis, ist keine Märchengeschichte oder so. Das ist echt und soll uns ins Nachdenken bringen. Die beiden saßen im Gefängnis und kamen dann frei. Spannende Geschichte. Gerade wer so ein bisschen mehr weiß von Paulus, der hieß früher Saulus und hat in seinem Leben auf die falschen Dinge gesetzt und sich verrannt. Er hatte nämlich eigentlich Christen verfolgt. Die, die an diesen Jesus da am Kreuz glauben, hat er sich vorgenommen, hat sie verprügeln lassen, ist sogar aufgetreten als der Verantwortliche für einen Mord an Stephanus. Da hieß es, da war ein junger Mann dabei, vor dem legten sie ihre Kleider ab. Das heißt, er übernimmt die Verantwortung für den Tod. Und da haben sie den Stephanus gesteinigt, weil der eben von Jesus geredet hat. Und Saulus war dafür verantwortlich und er hat aufs falsche Pferd im Leben gesetzt, hat das falsche Fundament gehabt und musste irgendwann feststellen, das ist falsch. Der wurde von Jesus tatsächlich umgehauen, vom Pferd geschubst, knallte nieder, war 3 Tage lang blind und hat erkannt, was ich in meinem Leben für das Wichtigste erachtet habe, war das Falsche. Mist. Haus bricht zusammen, Kartenhaus, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Vielleicht habt ihr selber schon sowas erfahren, dass man sich verrannt hat im Leben und nicht mehr weiter wusste. Und dann hat er sich geändert. Und als Zeichen der Änderung, vielleicht kennt ihr dieses alte deutsche Sprichwort auch, vom Saulus zum Paulus werden. Sein altes Leben, damit wollte er nichts mehr zu tun haben, weil er gesagt hat, das, wo ich darauf mein Gewicht gelegt habe, was damals Nummer 1 in meinem Leben war, war falsch. Und jetzt ist es Gott, der Glaube an Jesus Christus. Und deswegen nenne ich mich um, weil ich mein Leben geändert habe. Ab jetzt heiße ich Paulus und nicht mehr Saulus. Und vielleicht geht es euch ja genauso. Vielleicht ist dieser Gottesdienst auch ein Auslöser, vielleicht darüber nachzudenken, über eure Prioritäten im Leben, sagt man ja so schön. Ist das richtig? Egal welches Alter. Geht nicht nur um euch Konfirmanden. Ihr macht das ja jetzt in jungen Jahren. Aber selbst wenn man 80 ist, kann man erkennen, oh, das war doch was Falsches. Aber man kann seinen Weg jederzeit, wie Saulus das gemacht hat, ändern. Ihr auch könnt vom Saulus zum Paulus werden. Und manchmal merkt man gar nicht, dass man falsch ist. Und dann ist die Kirche gut. Das ist die Aufgabe von uns hier, mein Job, euch daran zu erinnern, dass es mehr gibt im Leben als das, was man sieht. Und manchmal denkt man, das Leben ist super. Wenn alles nach dem Schnürchen läuft, alle Wünsche, Sehnsüchte und Träume erfüllt sind, dann fragt keiner nach Gott. Wozu auch? Alles läuft. Aber wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Dann wird einem doch schummrig und es ist gut, darüber nachzudenken. Manch einer erlebt das schon im Leben. Arbeitslosigkeit, Scheidung, es klappt nicht so, wie man sich das eigentlich erträumt und erwünscht hat. Und das ist nichts anderes als ein Gefängnis. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal selber in einer Gefängniszelle sitzen musste. Ich mache jetzt keine Abfrage, müsst ihr nicht zugeben. Ich kenne inzwischen ein paar und das ist nicht schön, hinter Schloss und Riegel zu sitzen. Aber die Wahrheit ist, man muss gar nicht im Gefängnis sitzen und im Leben eingesperrt zu sein. Manche Dinge, Lebensumstände sind im Grunde genommen wie ein Herzensgefängnis, woraus wir nicht mehr rauskommen. Aber wir merken es nicht, weil es eigentlich gut läuft. Und deswegen habe ich diesen Gegenstand heute besorgt, um das mal zu veranschaulichen. Das ist eine Gefängnistür. JVA Werl. Ganz aus der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, in Soest. Und man stellt sich immer so eine Gefängnistür vor, wie so im Film, im Hollywood, so mit Gitterstäben und so. Aber das ist eine echte. Und wenn ihr nachher mal Zeit habt, könnt ihr mal dahinter schauen. Das sieht mehr aus wie eine ordentliche Holztür. Das ist aber die Innenseite von der Zelle. Und wenn man da nur dieses Guckloch hat und da durchguckt, dann kann man denken, oh, ist ja eigentlich ganz schön. Problem ist nur, wenn die Tür zu ist. Und wenn jemand nicht mehr raus kann. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt diese Geschichte besser vorstellen mit Paulus und Silas im Gefängnis. Was war passiert? Der hatte 3 Missionsreisen gemacht, hat sie auf die Socken gemacht und gesagt, das, was ich weiß mit Jesus Christus, dass es den wirklich gibt, das muss ich allen erzählen. Er hat 3 große Missionsreisen gemacht. War sozusagen Lehrer im Konfirmandenunterricht, nur dass er eben von Stadt zu Stadt gezogen ist. Den, wenn er da wäre heute, würden wir ihn einladen in den Konfirmandenunterricht und er würde euch was Ordentliches erzählen. Auf seiner zweiten Reise passiert diese Gefängnisgeschichte, diese Gefängnisstory. Und er redet und predigt über Gott, versucht die Menschen davon zu überzeugen. Und da war immer so eine Frau, das war eine Wahrsagerin. Die Bibel sagt, die hatte den Geist, dass das wirklich eintrat. Wir kennen das ja alle, Horoskope, Wahrsagerin. Wir kennen das aus Kirmes, da steht manchmal so ein Zelt, Wahrsagerin, und da gehen Menschen rein. So war das früher auch. Und die hat den Paulus jedes Mal genervt, wenn er gepredigt hat, so wie ihn jetzt einer von euch immer dazwischen funken würde. Die hat immer gerufen, der glaubt an den einzig wahren, lebendigen Gott. Wenn ihr auf den hört, werdet ihr gerettet. Problem war, das hat sie ständig gemacht. Während der Predigt, nicht nur einen Tag, sondern den zweiten, den dritten, den vierten, und irgendwann hatte Paulus auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll, und hat gesagt, sei ruhig und diesen bösen Geist verzieh dich. Und dann war Ruhe. Das Problem war nur, das war eine Sklavin und die gehörte eben ein paar Herren und die haben richtig Knete gemacht. Kommt zu meiner Sklavin, die sagt euch die Zukunft voraus und ihr lasst mal schön 100 Euro da. Auf einmal ging das nicht mehr und die waren richtig stinkesauer auf Paulus, dass er diese Sklavin, diese Fähigkeit genommen hatte. Also gehen sie zum Obersten in der Stadt, beschweren sich über Paulus, dass der Spinner da mit seiner neuen Religion von Jesus die Lebensgrundlage geraubt hat. Und dann kommt er dafür nicht nur ins Gefängnis. Die Bibel, ich gehe mal hier runter fürs Mikro, die Bibel sagt sogar, Paulus wurde mit Ruten blutig geschlagen, misshandelt, fertig gemacht mit Worten, Gemeinheiten und eben richtig mit der Rute gepeitscht. Silas auch, der war auch dabei. Und dann haben sie ihn ins Gefängnis gesperrt. Nicht nur irgendwie in so eine Zelle, die man so sehen konnte, sondern die Auflage für den Kerkermeister war, such dir die hässlichste, dunkelste, sicherste Zelle. Und die Bibel sagt, er wurde in die innerste Zelle des Gefängnisses verfrachtet. Und die haben den Kerkermeister gewarnt, wehe, wehe, der bricht aus. Pass richtig gut auf, nicht einschlafen, aufpassen, Augen auf mich. Und dann nicht entkommen lassen. Und dann sitzen die beiden im Gefängnis, müsst ihr euch vorstellen, ne? Richtig mit den Ruten ausgepeitscht, Blut läuft hinten am Rücken runter. Und dann steht da, ihr habt aufgepasst eben bei der Lesung, und dann wurden zusätzlich ihre Füße in einen Holzpflock gelegt, damit sie wirklich nicht entkommen konnten. Was würdet ihr machen, wenn ihr hinter so einer Tür sitzt, an die Wand genagelt sozusagen und mit dem Holzpflock an den Füßen, Blut läuft runter, es schmerzt unendlich? Wenn ich an Gott glauben würde, ich würde beten, zerschmetter den Kerkermeister, befreie mich hier, vernichte alle meine Feinde, die da sind. Und das gibt es auch in der Bibel. Psalm 58, ob ihr es glaubt oder nicht, da steht, zerschmetter die Zähne dieser fiesen Leute und brich ihnen den Kiefer. Ein Gebet. Gut, dass Gott nicht alle Gebete erhört. Aber es gibt eben auch, das war von David, König David von Israel, der hat auch richtig fiese Gebete gesprochen. Würde ich vielleicht auch machen. Wenn ich ausgepeitscht werden würde, misshandelt werden würde, dann würde ich auch beten, Gott, mach die richtig fertig, sodass sie merken, dass du wirklich da bist. Hat er nicht gemacht, haben die beiden nicht gemacht. Die saßen da hinter der Gefängnistür, an der Wand, Holzflock an den Füßen, Blut lief über den Rücken. Und was machen die? Die singen Lieder. Loblieder. Gott, du bist großartig, Gott, du bist super, Gott, du bist spitze. Sind die verrückt? Sind die bekloppt? Die loben Gott. Und das Coolste ist, dann steht im Nebensatz in der Bibel, und die Gefangenen, die mit dabei waren, hörten ihnen zu. So wie in einer Auftritt, Heino irgendwo. Und die anderen, oh schön, wir sind mal leise, endlich mal ein bisschen Abwechslung im Gefängnis, ist uns ein bisschen trist in unserer Tür. Endlich mal einer, der ein bisschen Musik macht. Und dann passiert eben, dass dieses Erdbeben kommt, das erschütterte die gesamte Grundfeste des Gefängnisses, sagt die Bibel. Und dann, und das ist ein Wunder, das hat nichts mit dem Gefängnis zu tun, springen die Türen auf, die Ketten, Holzflock geht auf und die sind frei. Und wenn die Tür auf einmal aufgehen würde und man geht, ist das keine Straftat. Wenn die Türen im Gefängnis offen sind und der Gefangene, auch in Deutschland heute, wenn der Weg offen ist, darf man gehen und das hat keine Konsequenzen, das ist keine Flucht. Weil jeder den Wunsch nach Freiheit hat und wenn der geboten wird, darf man gehen. Aber es passiert nicht. Es ist ein dunkles Loch. Alle Türen gehen auf von allen Gefangenen. Kennt ihr vielleicht aus so Hollywood-Filmen? Auf einmal bing, 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 bing. Alle Türen gehen auf. Und der Kerkermeister kommt, sieht nicht richtig, was los ist, sieht nur, die Türen sind alle auf und denkt, Mist, die sind alle weg. Und was das heißen würde damals, ist klar. Ne? Die Chefs von dem Kerkermeister würden ihn eben dafür verantwortlich machen und ihn töten. Und er ist so verzweifelt, dass er selbst ein Schwert nimmt und sagt, das mache ich selber, ich bin am Ende, das war's mit meinem Leben. Hatte Familie, findet man nachher raus, aber das würde sein Ende sein und nimmt sein Schwert, will ansetzen und dann ruft Paulus, tu das nicht, steht so wörtlich drin. Tu das nicht, wir sind noch alle hier. Türen springen auf und alle bleiben da. Das nächste Wunder. Und dann ist der Kerkermeister so beeindruckt, steht dann, er holt eine Lampe, guckt sich alles in Ruhe an, guckt in die Zelle und der ist baff. Und da sind wir wieder bei einem Menschen, der in seinem Leben auf die falschen Prioritäten gesetzt hat. Der dachte eben, das ist ein guter Job, Kerkermeister hat wahrscheinlich ein bisschen mehr gebracht, als irgendwie so ein kleiner unterster Typ zu sein, aber er hatte die Verantwortung, das war sein Leben, er hatte Familie, er lebte, hatte gutes Einkommen, hat sich ein Haus gebaut, hat dann nachher Paulus reingeladen und das waren seine Prioritäten im Leben. Aber dann hat ihn das auch erschüttert, dieses Erdbeben, dieses Wunder. Er hat darüber nachgedacht und hat Paulus dann heimlicherweise, muss es ja passiert sein, rausgenommen, mit nach Hause gebracht, hat seine Wunden gewaschen. Und dann steht da und Paulus predigte seinem ganzen Haus, ihm, seiner Familie. Und die ließen sich alle taufen, sozusagen konfirmieren. Die sagten dann auch alle ja. Die ganze Familie von dem Kerkermeister. Und dann geht es weiter, dass sie eben dann, Paulus war römischer Staatsbürger und das war übel. Wenn jemand ohne Recht ausgepeitscht worden war als römischer Staatsbürger, da kam die Spezialeinheit von Rom und hat die das gemacht haben, erledigt. Das war so ein großes Bürgerrecht. Die Amerikaner holen auch jeden raus, jeden Amerikaner, wenn er irgendwo im Land steckt. Und damals war das eben Rom. Wenn du römischer Staatsbürger warst, dann bist du in Sicherheit. So. Das war die Geschichte, die Paulus und Silas erlebt haben. Jetzt zu euch. Die Konfirmanden haben hoffentlich kapiert, dass es mehr im Leben gibt, als wir mit Augen sehen können. Und ich glaube, jeder von euch hatte mindestens einmal auch das Gefühl in eurem Leben, dass es da irgendwie mehr gibt. Aber es ist schwer zu beschreiben. Viele sagen dann, ja, ich glaube an ein höheres Wesen. Aber die Bibel sagt, wie dieses höhere Wesen eben heißt und liefert uns Details. Und wer darin stöbert und entdeckt, und dann kann er entdecken, dass Gott wirklich da ist. Aber man muss natürlich von seinem hohen Ross runterkommen und sagen, ich bin der Beste, ich weiß Bescheid, was ich nicht sehe, glaube ich nicht. Ich glaube nur das, was ich sehen und anfassen kann. Tut es nicht. Bin ja nicht umsonst Pastor geworden. Bin ja nicht Pastor geworden, weil ich gesagt habe, das ist ein schöner Beruf, mache ich. Bei mir war es so ähnlich wie Paulus, nicht ganz so dramatisch vielleicht. Aber mein Hintergrund ist, dass ich das euch weiter sagen möchte. Euch Konfis natürlich. Wir haben uns den Mund fusselig geredet manchmal im Konfirmandenunterricht. Wir haben es vorgemacht mit dem Beten, was wichtig ist. Wir haben auch gesagt, dass Zweifel okay sind, dass man darüber reden muss und kann. Dass man eben beten kann. Viele von euch haben es ausprobiert und auch hier und da was erlebt mit Gott. Und das ist spannend. Aber dazu muss man eben das Gefängnis verlassen. Die Tür steht auf und man kann rausgehen. Und das Leben hat noch so viel mehr zu bieten als das, was man hier nur sieht. Hier sieht man auch nur einen kleinen Ausschnitt, wenn man da durchguckt. Könnt ihr ja nachher machen. Könnt ihr noch ein Foto machen. Einer guckt durch, Foto, dann habt ihr eins zur Erinnerung. Das Leben ist mehr. Wir sehen alle nur mit den Augen einen kleinen Ausschnitt von dem, was möglich ist. Aber mit Gott und Jesus sieht man halt mehr. Und das Wagnis, wie der Kerkermeister, so einzugehen und zu sagen, ich schmeiße meine bisherigen Prioritäten über den Haufen und stelle dir eine Frage. Der Kerkermeister fragt Paulus, nämlich und Silas, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Beim Schiff ist das klar, ne? Wenn einer einem den Rettungsring zuwirft, dann schnappe ich den und ich bin gerettet. Und Paulus sagt, es gibt nur eine Sache. Eine Sache, die rettet. Jetzt würdet ihr alle bitten, zuzuhören. Ihr ahnt es schon, was ich sagen werde, aber hört nochmal zu. Paulus sagt, du willst gerettet werden? Da gibt es nur eine Sache. Glaub an Jesus Christus. Und dann kommt ein Punkt. Viele Christen sagen, haha, du willst Christ werden? Moment. Dann musst du getauft werden, du musst in den Konfirmandenunterricht gehen, du musst wissen, was in der Bibel steht, du musst das Vaterunser auswendig können, das Glaubensbekenntnis. Du musst also richtig viel Wissen mitbringen und dann erst hast du das Wichtigste erreicht. Aber das sagt Paulus nicht. Der Kerkermeister fragt, was muss ich tun? Und Paulus sagt einfach nur, glaub an Jesus. Punkt. Das war's. Glauben heißt nicht einfach etwas wissen. Glauben heißt auch nicht, auch wenn es schön ist, jeden Sonntag in Gottesdienst zu gehen. Glauben heißt einfach das, was ihr heute macht. Ja zu sagen zu Jesus und zur Bibel, zum Glauben an Gott. Und mehr ist es tatsächlich nicht. Und wer das ernst meint, der kann dann darüber nachdenken, was kommt danach? Was ist noch wichtig? Der Kerkermeister wird es dann auch mehr interessiert. Erzähl doch mal noch mehr von Jesus. Was hat er gesagt? Was war wichtig? Was ist für mein Leben wichtig zu lassen? Weil es nicht gut für mich und meine Familie ist. Und was ist wichtig zu tun? Tipps sind, und ihr könnt ja, die 10 Gebote, ist ein kleiner Tipp von Gott. Nicht irgendwas, um uns irgendwie zu quälen oder zu geißeln, sondern Gott sagt, halte dich da dran, lüge nicht, brich nicht die Ehe, stehle nicht, sei nicht neidisch auf andere und glaub an mich von ganzem Herzen. Aber darum geht es nicht. Die Frage war ja, wie werde ich gerettet? Und das Versprechen ist ja megamäßig groß. Weil Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben. Das ist das Erste. Und dann kommt der zweite Teilsatz. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Ostern ist ja vorbei, aber das ist das größte Versprechen, was ich euch anbieten kann. Und wenn Jesus da ist und auferstanden ist, was wollt ihr mehr? Deswegen hat Dietmar gesagt, das ist heute die wichtigste Entscheidung eures Lebens. Weil wenn das wahr ist und wenn man Ja sagt zu Jesus und das reicht, dann habt ihr alles, was Gott verspricht. Und dann ist es wichtig, das nicht abzuhaken und zu sagen, das war's. Sondern wenn das Ja wirklich ernst gemeint ist zu dem, der am Kreuz hängt und die Schuld bezahlt hat für dich, der auferstanden ist, wenn das ernst gemeint ist, dann ist ja Interesse da. Was hat er gesagt? Was ist noch wichtig? Dann bleibt dran. Es wäre schön, wenn ihr regelmäßig kommt. Man muss nicht jeden Sonntag da sein, aber wenn man das ganz aus den Augen verliert, verliert man den Kontakt. Super ist natürlich, der Pastor freut sich immer, wenn man jeden Sonntag kommt. Und es ist nicht nur hier zur Konfirmation so voll. So voll schon, aber normalerweise sind wir hier immer mindestens so um die 100. Und das finde ich selber persönlich cool, weil wenn ich nicht glauben würde und Zweifel hätte, aber trotzdem Interesse hätte, zu gucken, was hinter der Tür ist, dann würde ich mich hier reinschleichen, würde nicht angesprochen werden sein, würde hinten durch die Türen kommen, muss ich einfach hinsetzen und zuhören. Und mehr erfahren wollen. Das geht bei uns. Wenn eine Gemeinde ist, da sind nur zu fünft und dann taucht ein Fremder auf, Dann, oh, guck mal, der ist fremd. Den spreche ich erstmal an. Und hier kann man inkognito sich reinschleichen oder noch besser, ihr macht das privat nur vom Fernseher. Jeder Gottesdienst, ich grüße an alle, die vor dem Bildschirm sitzen, wird übertragen und wird von immer so ungefähr 600 bis 1000 Leuten geguckt. Und das kann man auch machen. Wenn man nämlich noch nicht weiß, wie das ist mit Jesus, kann man heimlich dabei sein und sagen, hey, ich sag keinem was davon, aber ich interessiere mich mal dafür, weil wie das ist mit Jesus und Bibel und Gottesdienst und schau einfach online, was da ist. Meine Frau denkt, ich gucke Fußball, aber ich gucke in Wirklichkeit den Gottesdienst. Und bei den Kindern genauso. Die denken, ich zocke mit der PS5 oder ähnlichem, aber ich gucke mal in den Gottesdienst rein. Das könnt ihr machen. Das ist der Vorteil von diesem Online-Ding. Man kann ganz heimlich für sich gucken und nachfragen, was ist hinter der Tür? Stimmt das oder stimmt das nicht? Abschließend der coole Vers von Jesus aus Johannes 10. Da sagt er, ich bin die Tür, sagt Jesus. Und wer durch mich hineingeht, der ist gerettet. Zweiter cooler Vers, dann bin ich wirklich zu Ende. Offenbarung 1, Vers 18, da sagt Jesus, passt auf, Leute. Ich habe die Schlüssel der Hölle und vom Tod. Und wenn Jesus die Schlüssel hat, dann hat er auch alle anderen Schlüssel für die kleinen Probleme und Sorgen. Aber wenn Jesus sagt, er hat die Schlüssel für meine Tür, wo ich gerade nicht weiter weiß, wo ich keinen Weg mehr sehe, dann ist er derjenige, der aufschließen kann. Und wenn die Konfirmanden gleich Ja sagen, kann jeder von euch selber nochmal in sich hineinhorchen, ob er auch daran glaubt, ob er da auch knien würde und Ja sagen würde oder ob er sagt, nö, lass mal, ist nicht meins. Aber denkt bitte drüber nach. Ich glaube, da sind wir Jesus alle schuldig. Auch wenn ihr nicht glaubt, dass das stimmt mit dem Kreuz, aber wenn das stimmt und ich glaube daran, dann sind wir schuldig, zumindest darüber nachzudenken. Wenn er sein Leben dafür gegeben hat, für uns, damit wir frei sein können, versöhnt sein können mit Gott, dann sind wir schuldig, diese Frage zu stellen, die der Kerkermeister auch gestellt hat. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Schluss, Amen. Es geht weiter.